lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger! Gepasst! Khedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf dem Grill die Ecke kommt!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt bereits zum sechsten Mal steht Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Immer noch im Fanprojekt. Wir fühlen uns nach wie vor wohl hier.
Absolut. Ja? Es sind tolle Aufnahmen bislang gewesen und wir dürfen den nächsten Gast bei uns begrüßen. Präsidiumsmitglied ist er und möchte es bleiben. Herzlich willkommen, Andreas Grupp.
Hallo zusammen, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, wir freuen uns, dass du gekommen bist. Es ist eine Ehre für uns, und zwar nicht nur mit dir zu sprechen, sondern mit allen hier sprechen zu dürfen. Das ist wirklich großartig, Sebastian. Und was hatten wir schon für tolle Gespräche? Wir können nur jedem ans Herz legen, sich alle Gespräche anzuschauen.
Genau, es gibt einige. Wir haben drei Gespräche aufgenommen mit den Kandidaten für das Amt des Präsidenten. Und natürlich nehmen wir auch mit jedem Kandidaten und der Kandidatin auf, die sich fürs ein Amt im Präsidium bewerben. Also alles das findet ihr in unserem Feed. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich jedes Gespräch anzuschauen. Jedes Gespräch dauert ungefähr eine Stunde, plus minus ein paar Minuten. Und es lohnt sich total, um sich ein richtig gutes Bild zu machen.
Weißt du denn schon, wen du bist? Das ist gemein. Nein, du musst nicht antworten.
Nein, ganz ehrlich, ich habe mich entschieden. Und nachdem wir mit allen gesprochen haben, werde ich mich komplett enthalten.
Sehr gut. So geht Demokratie. Ja. Nicht schlecht. So, jetzt müssen wir über Andreas sprechen. Ja. Den kennen wir zwar schon 7 Monate und haben wir ihn auch schon mal vorgestellt, nämlich hier im Fanprojekt, du erinnerst dich mit Sicherheit noch, absolut, als wir bei 40 Grad uns da hinten hingesetzt haben mit einem Ventilator im Nacken, aber trotzdem geschwitzt haben, wie sonst was.
Und ich glaube, es war die einzige VfB-STR-Aufnahme vor Publikum tatsächlich.
Absolut. Ne? Ja. Und du warst Teil davon. Ja. War toll. Jetzt erzähl mal was zum Andreas.
War für dich eigentlich auch toll, muss ich kurz fragen.
War sehr heiß, war eine neue Erfahrung für mich, aber war toll, ja.
Dann stelle ich dich kurz vor, obwohl die meisten dich natürlich jetzt schon mittlerweile kennen. Andreas Grupp, geboren in Albstadt-Ebingen, mittlerweile wohnhaft in Reutlingen, 41 Jahre alt, Master of Science Hochschule Reutlingen und aktuell tätig als Director Real Estate für Aldi Süd Immobilienverwaltungsgesellschaft und natürlich seit August letzten Jahres Präsidiumsmitglied vom VfB Stuttgart. Und das darf man auch mal festhalten, das einzig wirklich Gewählte.
Absolut.
Und jetzt wissen wir mal, wie du nicht zum VfB gekommen bist. Und das möchte ich jetzt von dir wissen, bevor du fürs Präsidium kandidiert hast und gewählt wurdest. Wie sieht denn deine VfB-Bio als Fan aus? Also was war dein erstes Erlebnis mit dem VfB und vor allen Dingen, wann war das?
Oh, also das kann ich ja gar nicht genau sagen. Ich bin quasi mit dem VfB aufgewachsen. Das war alles historisch bedingt, familiär bedingt. Mein Vater, der hat mich schon ins Stadion mitgenommen. Da konnte ich gerade mal laufen. So, es war früher so, Familienurlaube haben wir nach dem VfB gerichtet.
Sehr gut.
Das war tatsächlich so. An Wochenenden, an denen der VfB ein Heimspiel hatte, konnten wir nicht zum Skifahren, konnten wir nicht in den Urlaub. Und dementsprechend war der VfB immer schon Bestandteil meines Lebens, haben uns immer danach ausgerichtet. Und das erste freudige Erlebnis, sag ich mal, wo ich so richtig noch in Erinnerung habe, war 1992, die deutsche Meisterschaft. Ich war nicht vor Ort, aber mein Vater war vor dort und ich habe es am Radio.
In Leverkusen?
In Leverkusen.
Mhm. Krass, okay.
Und ich habe es live mitverfolgt im Radio und
eskaliert.
Eskaliert, aber ich habe mich so gefreut innerlich und danach mit ihm telefoniert und er war, glaube ich, am Eskalieren. Und, und das war so der erste Moment, wo ich das noch so richtig in Erinnerung habe, was ich damals verspürt habe. Und danach hatte ich sehr viele positive Erlebnisse, aber natürlich auch emotional nicht
wir
so.
Wir kennen
toll.
Es.
Ja, genau, also angefangen, ich war auch im Finale Europapokal der Pokalsieger in London.
Gegen Chelsea.
Mhm. Genau, gegen Chelsea London in Stockholm.
In Stockholm, ja.
Damals hatte ich extra noch 2 Tage mich von der Schule befreien lassen, um dahin fliegen zu können. Und dann der Sieg daheim gegen Man United, da ist Kevin da alleine auf dem Tower zuläuft, das Ding macht. Nicht Abstieg gegen Schalke, 1-0 Balakow. Auch gegen Köln Endo war natürlich ein wahnsinniges Highlight. Aber natürlich von Freude gekrönt war natürlich der Sieg gegen Cottbus mit der Meisterschaft. Das war schon nochmal was ganz Besonderes. Und so habe ich mittlerweile sicherlich mit summa summarum um die 300 Bundesligaspiele vom VfB live im Neckarstadion oder auswärts. Auch auswärts gesehen. Und so wächst der Verein einem über die Jahre.
Aber und die Tiefen auch mitgenommen, so irgendwie?
Die Tiefen, klar.
Also Dresden, Erzgebirge, Aue und solche Geschichten auch mitgelitten.
Alles mitgelitten, klar.
Und bis heute sind da die Wunden noch offen.
Ich glaube, das bleibt wie keinem aus.
Aber das ich finde, das gehört dazu. Also ich finde, man kann ja Erfolge nur so eskalierend feiern, wenn man auch mal die Tiefpunkte mitbekommen hat und irgendwie in Dresden 0-5 verloren hat oder so. Ne?
Ich hätte gern drauf verzichtet, bin ich ganz ehrlich.
Aber
also ich finde eine Fanbio ohne Tiefpunkte auch okay. Wir haben genügend gesammelt in den letzten Jahren. Nee, du warst jetzt auch dabei auf der großen Reise des VfB Stuttgart durch Europa. Champions League Abenteuer, möchte ich fast schon sagen, in Bratislava mitgemacht. Natürlich Turin, Madrid. Aus einer anderen Perspektive als früher. Früher warst du halt Fan, standst im Block. Jetzt in diversen Logen. Wie war das so? Also den VfB dort zu repräsentieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn man da reinkommt, als du bist ja halt Fan, du bist halt VfB-Fan und kommst dann auf einmal ins Bernabeu, triffst in der Ehrenloge die ganz, ganz Großen des Fußballs. Kannst du das mal beschreiben, was da einem durch den Kopf geht in dem Moment?
Also du sprichst es an, wenn mir das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass ich in einem halben Jahr im Präsidium beim VfB sitze, bei meinem Herzensverein und dann noch Champions League-Reise nach Madrid mache und im Bernabeu bei Senor Perez den VfB repräsentieren darf, dann hätte ich gesagt, okay, auf welchem Planeten bist du unterwegs? aber so ist es tatsächlich gekommen und es ist unbeschreiblich. Das ist, wie du sagst, eine ganz andere Wahrnehmung vom Verein und nochmal was du so noch nie erlebt hast. Aber das macht einen unheimlich stolz, weil der Verein einem so viel gibt und so viel bedeutet, dass das schon was ganz Besonderes war und ein unvergessliches Erlebnis.
Wer hat denn das beste Rahmenprogramm geliefert von den drei Auswärtsfahrten, die du mitgemacht hast? Was war am beeindruckendsten für dich?
Gut, aufgrund der Kurzfristigkeit und der Vielzahl an Fans war natürlich Madrid schon was ganz Besonderes. Da waren unheimlich viele Fans mit dabei. Aber auch Bratislava, muss ich sagen, hat sich unheimlich ins Zeug gelegt.
Da habe ich Geschichten gehört, das behalte ich für mich.
also nicht, dass ihr...
Aber nicht über mich.
Nein. Es ging nur um die Art und Weise, wie dort zelebriert wird.
Ja, sag ich jetzt mal. Das ist schon spannend gewesen.
Sei es drum.
Ich würde vorschlagen, Sebastian, hast du noch eine Frage? Zur Fanbio?
Zur Fanbio nicht, aber tatsächlich dann zum Timing. Also es stand auch schon eine gute Zeit, um jetzt irgendwie im Präsidium vom VfB zu sein. Wir haben gerade über Erzgebirge Aue gesprochen, aber ich glaube, du würdest deinen Job genauso gerne machen, wenn du den VfB dann in Dresden oder in Aue repräsentierst und nicht im Bernabeu.
Definitiv. Und Sebastian, du hast recht, es ist jetzt eine gute Zeit. Es war wahrscheinlich ein Höhepunkt von oder seit vielen Jahren, aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Vor einem Jahr, wo wir standen.
Grüße gehen raus an die YouTube-Kommentarspalte. Das ist, glaube ich, mit das meist kommentierteste, was wir in den letzten Wochen so bekommen haben.
Ja, okay, aber es ist tatsächlich so und es war jetzt nicht die ruhigste Zeit, als wir übernommen haben oder ins Amt gekommen sind. Von dem her war da sehr viel Unruhe drin, war sehr turbulent. Aber sportlich gesehen, selbstverständlich war das natürlich eine tolle Zeit, die miterleben zu dürfen.
Also auch heute merke ich wieder, eigentlich müssen wir Andreas mal für eine längere Folge hier einladen. Ja, das habe ich bei Dietmar auch schon gesagt. Ja. Da gibt es so viele Sachen, die ich noch gerne fragen würde. Aber wir müssen ja in die Zukunft blicken. Bevor wir das tun, gibt es unsere Bestandsaufnahme. Ja, der Wahlausschuss hat den Präsidentschaftskandidaten eine gute Frage gestellt. Die Antwort auf diese Frage macht eigentlich sofort klar, ob jemand für das Amt des Präsidenten geeignet ist oder nicht. Und die Frage lautete, warum tust du dir das an? Warum möchtest du VfB-Präsident werden? Und ich würde dir gern eigentlich die gleiche Frage stellen. Warum möchtest du Präsidiumsmitglied des e.V. bleiben in deinem Fall?
Ja, weil ich den VfB jetzt natürlich nochmal in einer ganz anderen Tiefe kennen habe lernen dürfen und der Verein mir einfach sehr viel bedeutet und mir viel gibt. Und ich bin ja jetzt nicht am Ende. Ich habe den Verein damals oder habe mich dazu entschlossen zu kandidieren in einer Phase, die mich tierisch geärgert hat und mich einfach gestört hat, wie wir präsentiert wurden in der Öffentlichkeit, wie wir nach außen kommuniziert haben, wie übereinander gesprochen wurde statt miteinander und das einfach dem Verein geschadet hat. Und dann haben mich viele angesprochen und gesagt, das wäre doch was für dich. Und je mehr das zur Sprache kam, desto mehr ist der Gedanke auch gereift. Und irgendwann habe ich auch gesagt, es bringt ja nichts, nur zu jammern und zu schimpfen, sondern man muss halt was machen. Mhm. Und so habe ich mich dann entschlossen und wollte eigentlich kurzfristig helfen. und zeigen, dass es besser geht, weil ich bin der Meinung, es geht in dem Verein. Und jetzt nach 7 Monaten habe ich auch gemerkt, du hast hier viel Potenzial, du kannst viel bewirken. Und wenn du da einfach dich einen Schritt zurücknimmst und das für den Verein machst, dann ist da noch viel möglich. Und genau das will ich bewirken. Und es macht auch nebenbei unheimlich viel Spaß. Der Verein ist Leidenschaft pur und deswegen steht es für mich gar nicht zur Frage, warum ich da weitermache und ob, sondern dass es so sein soll.
Als du dich damals beworben hast, beziehungsweise kandidiert hast, hast du wahrscheinlich nicht nur auf die 7 Monate geguckt, sondern, also unterstelle ich mal, schon gedacht, das möchtest du 7 Monate und danach noch weitermachen, aber da kannst du gerne sagen, wenn es anders war. Meine eigentliche Frage ist, in diesen 7 Monaten, wo du das Amt innehattest, gab es da Momente, wo du dachtest, ich kandidiere nicht nochmal?
Nee, eigentlich nicht. Nein, es gab natürlich auch turbulente Momente, gar keine Frage.
Da muss ich gleich mal reingehen. Welche waren denn das?
Gut, es gab natürlich auch, was Entscheidungen im Aufsichtsrat anging, mit dem Präsidialausschuss etc. Das waren Entscheidungen, die nicht überall gut ankamen. Aber es stand niemals zur Debatte, dass wir das nicht oder dass ich das nicht weitermachen möchte, weil du wirst immer Themen haben, die aufkommen, die vielleicht auch unangenehm sind oder die Diskussionen auslösen. Von dem her, das positiv überwiegt und das, was du bewegen möchtest, überwiegt. Und dadurch, dass es so viel Spaß macht, dann war niemals der Gedanke, das nicht weiterführen zu wollen.
Was ihr aber gut gemacht habt, weil du gerade turbulente Entscheidungen angedeutet hast, es kam kaum was nach draußen. Also man hat vielleicht schon so ein Gefühl dafür entwickelt, dass es nicht alle toll finden, was da in Sachen Präsidialausschuss etc. passiert, aber es kam halt nichts nach draußen. Ihr habt es geschafft, intern diese Thematiken aufzuarbeiten. Wie habt ihr das gemacht? Also bislang waren wir das als VfB-Mitglieder nicht gewohnt, dass es so abläuft.
Ja, gut, das liegt natürlich auch immer an den Personen, die da dann auch mitwirken. Und es war uns ein großes Anliegen, allen auch zu signalisieren, dass wir, klar, es war jetzt nicht so, wir kommen da hin und alle sagen, super, dass ihr zwei jetzt da seid und euch vertrauen wir blind. Nein, wir haben in vielen Gesprächen natürlich unsere Position erklärt, unsere Sichtweise und natürlich auch uns für die Interessen und der Mitglieder und des EVs eingesetzt. Und ich glaube, da konnten wir schon signalisieren, dass wir es ernst meinen hinsichtlich des EVs und dass wir hier eine Basis schaffen wollen oder geschafft haben, die einfach vertrauensvoll ist. Und das war uns das Allerwichtigste, um auch das oberste Ziel, dann den Aufsichtsrat wieder auf den Vorsitz zurückzuholen und auch eine Gesprächskultur zu implementieren und zu verankern, wo wir einfach vertrauensvoll miteinander umgehen und jeder weiß, man kann sich darauf verlassen, wenn wir informiert sind oder wenn wir was besprechen, dann dringt das nicht nach außen, weil erst die finalen Entscheidungen sollen dann auch allen mitgeteilt werden. Und dass da kontrovers diskutiert wird oder dass es unterschiedliche Meinungen gibt, das ist so. Aber das ist auch ganz normal und das muss auch so sein, sonst wäre es ganz komisch. Aber das Wichtige ist, wir diskutieren intern, entscheiden und dann gehen wir nach außen mit einer Stimme.
Glaubwürdigkeit ist ein Thema, was ich damit verbinde, nachdem ich gerade gehört habe, was du gesagt hast. Und die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Präsidium hat in den vergangenen Jahren bei vielen Mitgliedern gelitten, muss man einfach so sagen. Und ohne Glaubwürdigkeit entsteht kein Vertrauen. Wie stellt man denn diese Glaubwürdigkeit wieder her, die da verloren gegangen ist, deiner Meinung nach?
Ganz einfach, aus meiner Sicht, du musst einfach den Worten, die du kundtust, auch Taten folgen lassen. Also, und die Mitglieder müssen einfach merken und vertrauen können und sehen, was gesagt wird, wird auch getan. Und nicht, ich sag was und handle konträr oder da geschieht nichts. Du kannst nicht immer alles zu 100% umsetzen und sowieso nicht in der kürzesten Zeit. Aber wenn du für was einstehst, dann musst du natürlich auch alles daran setzen, das entsprechend so auch umzusetzen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn die Mitglieder merken, diejenigen meinen es ernst und handeln nach dem, was sie auch sagen, dann kommt da Glaubwürdigkeit zustande.
Und das war in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Also du bist ja auch Mitglied gewesen, hast es ja wahrgenommen.
Genau, wir haben es ja alle miterlebt. Es war natürlich schon sehr fragwürdig, ohne dabei gewesen zu sein, ohne die Internas zu kennen. Aber man hat sich schon die Frage gestellt, was stimmt denn jetzt? Der eine erzählt so, der andere so. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Ich muss mal was anderes fragen, was vielleicht jetzt nicht perfekt reinpasst, aber ja, wenn wir dich hier schon mal stehen haben. Nach der letzten Mitgliederversammlung war es so, du hast quasi kandidiert, um, ich sage es mal, das Präsidium aufzufüllen. Dann ist die MV zu Ende und alle sind weg und du bist der Einzige, der da ist. Also was ging denn danach durch deinen Kopf? Hast du gesagt, hätte ich vielleicht nicht machen sollen? Oder
Nee, man macht sich natürlich schon im Vorfeld Gedanken.
Du hattest grad, auf mich wirkt das gerade so, du hattest fast gar keine Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, sondern du musstest halt einfach dann dieses Vakuum füllen, was auf einmal.
Du hattest auch keine Zeit. Überleg dir, Anfang April ist Christian Riedmüller zurückgetreten.
Ja.
Kurz danach musstest du entscheiden, oder beziehungsweise kam der Aufruf, ihr könnt euch bewerben. Innerhalb von 2 Wochen haben wir praktisch die Unterschriften sammeln müssen, haben uns erstmal entscheiden müssen, bewerben wir uns, die Bewerbung fertigstellen. Und dann Bewerbung einreichen. Und dann ging der Schlag auf Schlag. Und dann musstest du ja dann in Anführungszeichen dich bekannt machen oder Wahlkampf betreiben. Und dann war die Mitgliederversammlung, war ja dann ruckzuck da. Und dann machst du dir schon Gedanken, wie kann die Konstellation aussehen? Was hat das für eine Auswirkung und was für eine Bedeutung? Aber im Endeffekt war für mich schon ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass du am Sonntag des 28.07. allein dastehst. Mhm. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und Gott sei Dank aber auch nur für ein paar wenige Tage, weil dann hat der Vereinsbeirat dann auch einen sehr guten Job gemacht und jemanden interimsweise benannt.
Und ihr habt Ruhe in den e.V. gebracht, eigentlich in alle Gremien, muss man sagen. Das betont ja auch immer wieder, auch zu Recht, ist auf jeden Fall ein Erfolg. Wie habt ihr das gemacht? Wobei, das hast du eigentlich mit der Glaubwürdigkeit schon so ein bisschen hinterlegt. Aber B, wie stabil ist denn dieser Vereinsfrieden, deiner Meinung nach? Was ist so das Gefühl, das du mitnehmen kannst aus 7 Monaten Gremientätigkeit?
Ich glaube, das kann schon nachhaltig sein. Es liegt natürlich immer an den handelnden Personen und an den Themen und wie man dann zusammen die Dinge auch angeht. Aber so wie ich die Person jetzt, egal in welchem Gremium, kennengelernt habe, die haben alle den VfB im Blick und wollen das Beste für den Verein. Ja, jeder auf seine Art und Weise. Aber wenn wir es schaffen, die Brücken zu schlagen, Schulterschlüsse, dann glaube ich, werden wir das auch nachhaltig hinbekommen. Auch diese Ruhe und die Stabilität, da bin ich überzeugt davon.
Wenn du jetzt wiedergewählt wirst, dann geht es auch ums Mitgestalten, das ist eine längere Amtsperiode. Du willst auch Potenziale entfalten, hast du beim dunkelroten Tisch gut ausgeführt. Könnte das dann wieder Unruhe in den Verein bringen, weil dann sich vielleicht doch jemand auf den Schlips getreten fühlt?
Kann durchaus passieren. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt direkt ein Beispiel, aber ja. Klar, aber auch dann, du musst sehen, 5 Jahre ist eine lange Zeit und wenn wir jetzt mal 5 Jahre zurückgucken, was alles passiert ist beim VfB, da war sehr viel Unruhe drin. Es wird auch Themen geben, die Diskussionsbedarf auslösen werden oder Unruhe, aber dann gilt es, die entsprechend professionell auch zu handeln und damit umzugehen und das ist einfach der Job, den du dann auch erledigen musst.
Vor welchen Themen, vor welchen Herausforderungen steht denn das nächste Präsidium deiner Meinung nach? Wo sind da die wichtigsten Felder, die man jetzt zeitnah dann natürlich auch in Angriff nehmen muss?
Gut, du musst natürlich, es gibt ja 2 Bereiche, einmal die AG und einmal den e.V. Ja, und ganz wichtig natürlich den e.V. weiterentwickeln. Da gilt es natürlich, die Abteilungen auch voranzutreiben. Da auch das NLZ, auch für Frauen das NLZ mit pushen und dass das kommt und kommen wird. Und natürlich auch das Projekt.
Also da muss ich kurz nachfragen. Ja. Also ihr wollt praktisch ein eigenes NLZ nur für die Frauen errichten oder sollen die dann mit bei den Jungs irgendwie unterkommen? Also es soll was Eigenständiges werden, ein eigenes Gebäude.
Ja.
Krass. Ja. Okay. Und da gibt's schon Pläne, die.
Gibt's Ideen, gibt's Pläne. Ob die jetzt unbedingt am Neckarpark stattfinden, schauen wir. Aber es gibt Pläne, ja. Ist
Richtung Obertürkheim dann wahrscheinlich eher.
Ja, Richtung Obertürkheim. Müssen wir gucken. Es gibt Pläne, gibt Ideen, aber es ist jetzt noch nichts final, aber sehr weit fortgeschritten und aus meiner Sicht notwendig und gut und was auch der Verein, also wir auch unterstützen wollen und werden. Weil wir ja der e.V. sind und das aus unserer Sicht auch die Basis sein wird auch für den Frauenfußball, der in Zukunft hier in Stuttgart gespielt wird.
Also Frauenfußball ganz vorne mit dabei.
Infrastrukturelle Maßnahmen, Neckarpark, ganz wichtig aus unserer Sicht. Aber auch generell, du musst wissen, wir sind gekommen, oder ich, im Juli letzten Jahres. Und dann musste ich erstmal eine Bestandsaufnahme machen, muss mal mich zurechtfinden, verstehen, wie der Verein tickt, wer die handelnden Personen sind, die Verantwortlichkeiten, was gibt's oder was gibt's auch nicht. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber eine Feststellung, was es nicht gibt beim e.V., ist eine Strategie.
Wo wollen wir hin? Also so eine Strategie. Moment mal. Okay.
Ja, oder eine mittelfristige Finanzplanung. Also da wird so jahresweise wird budgetiert und geplant und so richtig eine Strategie, die der Gesamtverein und die Abteilungen und jeder so verfolgt, die gibt es nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt eine Strategie mal skizzieren, ohne dass die jetzt schon veröffentlicht ist und besprochen wurde. Aber wenn wir dann im Amt bestätigt werden, dass wir dann gleich ins Doing kommen. Und dabei haben wir uns natürlich an der Satzung orientiert, was ist denn wichtig? Woran oder warum gibt es denn unseren Verein? Und von diesem Zweck ausgehend haben wir dann vier Säulen, die für uns sehr wichtig sind. Das sind die Säulen Mitglieder, dann Gesellschaft, Abteilungen und als Basisfundament die Finanzen und die Organisation. Ja. Und darunter dann 15 Handlungsfelder mit den Fokusthemen. Handlungsfelder sind zum Beispiel 1 bis 8 die Abteilungen und dann 9 bis 15 weitere wie Prozesse, Strukturen, Mitgliederfokus, Mitgliederkommunikation, AG etc.
Wollt ihr auch neue Abteilungen eigentlich mit einbringen in den Verein?
Also es ist nicht so, dass wir uns dagegen sträuben. Wichtig ist jetzt erstmal, die bestehenden zu stärken, auszubauen. Und wenn du dann mal ein solides Fundament hast und eine Basis, dann kannst du darüber nachdenken, ob du dann von null anfängst, sei mal dahingestellt, oder ob du dann Kooperationen eingehst, wie es beim Frauenfußball. Aber wichtig ist jetzt erstmal, die bestehenden in der Strategie mit zu berücksichtigen. Und von der Vorgehensweise wird es dann so sein, du besprichst es dann mit dem dann gewählten Vereinsbeirat. Und dann werden die Abteilungen, die jeweiligen, was jeweils ein Handlungsfeld darstellt, auch mit eingebunden. Die wissen da schon darüber Bescheid. Und ich glaube, das ist ein guter Prozess, um dann etwas skizziert zu haben, an dem du dich orientieren kannst. Und anhand dieser Strategie brauchst du natürlich auch einen passenden Finanzplan. Weil wir haben Projekte außerhalb der Abteilungen, wie zum Beispiel Projekt Neckarpark, vermutlich auch Mädchen-NLZ. Mhm. Das wird viel Geld kosten, wird den, wird den e.V. entsprechend finanziell belasten. Und da ist es halt wichtig, dass du einfach einen Plan hast und einen Überblick, was kommt rein an Mittel, was für Bedarfe sind da und was kann ich mir leisten. Und ich glaube, da haben wir sehr gute Ideen und gemeinsam können wir die dann auch entsprechend verfolgen und umsetzen.
Kannst du dazu was sagen, wie man praktisch mehr Gelder generieren möchte, auch unabhängig von Mitgliedsbeiträgen dann zum Beispiel? Das ist ja immer noch die Haupteinnahmequelle.
Gut, klar, du hast die Mitgliedsbeiträge, du hast den Grundlagenvertrag und dann hast du Zuschüsse oder Spenden. Du kannst natürlich auch individuelle Sponsoring-Konzepte ansteuern für jetzt zum Beispiel nur die Leichtathletikabteilung oder nur für Hockey. Es gibt vielleicht hier starke Partner in der Region, die gewillt sind, die Leichtathletikabteilung noch mehr zu pushen und da sich zu platzieren für ein geringeres Budget, wie sie es jetzt vielleicht zum Beispiel in der AG machen müssten. So Ideen kannst du natürlich auf jeden Fall mit einfließen lassen.
Also Sponsoring ist da das Feld, das man noch beackern müsste.
Ja, müsste oder könnte, genau, absolut.
Verstehe. Gut, Sebastian. Also ich würde sagen, Bestandsaufnahme, wir könnten auch da wieder noch weitere 20 Minuten sprechen.
Genau, ich merke schon, wir driften ja auch von der Bestandsaufnahme so ein Stück weit schon in die Planung und Vision. Das finde ich total spannend, aber ich glaube, darüber sprechen wir dann nochmal am Ende der Sendung. Denn jetzt gehen wir rein in die steilen Thesen, denn wir haben für jeden von euch 10 Thesen formuliert, weil wir bei uns nicht sicher waren, ob ihr so steile Thesen mitbringt. Deswegen haben wir gedacht, wir formulieren die selber und jeder von euch kriegt auch 5 gleiche Thesen, damit wir so ein bisschen die Positionen abchecken können und dann noch 5, die wir dann jeweils für die Kandidaten ein Stück weit formuliert haben. Und ich würde dich bitten, jeweils mit ich stimme zu oder ich stimme nicht zu antworten. Wir haben aber am Anschluss nach den 10 Thesen natürlich noch Gelegenheit, über diese Thesen zu diskutieren, wenn du sagst, ich möchte mich da nicht so klar positionieren.
Okay.
Dann starten wir rein. Die erste These ist, der Präsident des e.V. ist immer auch gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende der AG.
Ich stimme zu.
75 plus 1 bleibt beim VfB unverhandelbar.
Jetzt nochmal, 75?
75 plus 1 bleibt beim VfB unverhandelbar.
Ich stimme zu.
Die Anzahl der Amtszeiten für Gremienmitglieder sollte begrenzt werden.
Ich stimme nicht zu.
Der VfB braucht dringend ein eigenes Museum.
Ich stimme zu.
Der e.V. braucht dringend einen hauptamtlichen Geschäftsführer.
Ich stimme nicht zu.
Der VfB e.V. braucht weitere Ausschüsse und oder Arbeitsgruppen.
Ich stimme zu.
Der VfB braucht eine hybride Mitgliederversammlung.
Ich stimme nicht zu.
Die Zusammensetzung der vom e.V. berufenen Aufsichtsratsmitglieder muss verändert werden.
Ich stimme zu.
Pyrotechnik gehört zur Fankultur.
Ich stimme zu.
Und auf Investoreninteressen wird beim VfB zu viel Rücksicht genommen.
Ich stimme nicht zu.
Sehr gut, das war schon. Ja. Ruckzuck, Wahnsinn, ich glaube, es war nicht so schlimm.
Nee, ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit dem 75 plus 1 da richtig verstanden habe.
Aber dann lass uns drüber sprechen,
oder? Lass uns drüber sprechen, ja. Sebastian. Bitte, 75 plus 1, das ist ja dein Feld, du bist ja ein Verfechter davon, ich übrigens auch, ja,
genau.
Aber Sebastian, bitteschön.
Genau, 75% der Anteile, beziehungsweise ein bisschen mehr, liegen beim VfB e.V.
Ja, das verstehe ich schon.
Ich erkläre mal 75
plus 1. Wir erklären es unseren Hörern und Hörerinnen.
Also, okay.
Genau, nee, und eigentlich ist ja 50 plus 1 vorgeschrieben, ja. Bei uns ist es 75 plus 1, so jetzt könnte ja auch irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, wir machen nicht 75, sondern 65 oder 50, ja, ja, ja. Aber da möchtest du auch nicht ran.
Genau, also das ist ein Punkt, den ich nicht entscheide. Das muss das mit die Mitgliederversammlung oder das oberste Organ, die Mitgliedschaft entscheiden. Ja, 50 plus 1, gar keine Frage, aber auch alles andere sehe ich als sehr kritisch an bei uns im Verein. Und von dem her muss das schon sehr gut überlegt sein, wenn man solche Schritte gehen will.
Und wie würde sich das dann auch im Aufsichtsrat niederschlagen? Wir haben ja jetzt da schon unterschiedliche Mehrheiten, die nicht dem eigentlichen Anteilsverkauf entsprechen. Da hätte man nachher einen Aufsichtsrat irgendwie, der zusammengesetzt ist aus 6 Investoren und nur 5 Leuten vom e.V. Also da muss man vorsichtig sein. Aber das fand ich gut, dass wir das nochmal rausarbeiten konnten. Ich wage mich mal an ein einfaches Thema ran. So, ich gehe jetzt hier einfach mal mit einer These rein, die eigentlich für jeden klar sein sollte, der VfB braucht ein Museum.
Ja. Ja,
das sagt eigentlich jeder, mit dem ich mich unterhalte. Die Frage ist, wie setzen wir es um? Also ich habe diverse Ansätze mitbekommen, Wanderausstellungen etc. Ich würde es cool finden, wenn es einen Ort gäbe, ja, ein festes VfB-Museum, das ich besuchen kann, jederzeit, wann ich will, mit unterschiedlichen Ausstellungen, Exponaten, die wechseln etc. Gibt es da schon Pläne eurerseits, deinerseits, dass zeitnah, ich meine damit jetzt vielleicht so in den nächsten 5-6 Jahren, mit einer Umsetzung gerechnet werden darf? Oder siehst du es da eher noch, sagen wir, in den Kinderschuhen, das ganze Projekt VfB-Museum?
Ja, kommt drauf an, Kinderschuhe, was du damit meinst, aber
das ist halt mehr oder weniger, dass es einfach nur erstmal eine Idee ist, die man zwar umsetzen will, aber konkret wurde man noch nicht.
Jein, also es gibt Machbarkeitsstudien, wie gesagt, und da ist auch das Museum teilweise mit berücksichtigt worden. Allerdings wird die Machbarkeitsstudie, so ich jetzt das vernehme, wie sie aktuell besteht, nicht zur Umsetzung kommen. Da wird jetzt nochmal dran gefeilt. Aber was ist, Fakt ist, egal wer im Verein momentan Verantwortung trägt, alle sind sich unisono einig, der VfB braucht ein Museum. Und das werden wir auch unterstützen und das werden wir auch machen wollen. Jetzt wird es natürlich nicht nächstes Jahr stehen, weil, wie du sagst, das ist ein Projekt auf bestimmt 5 Jahre ausgelegt. Aber
in deiner Amtszeit, wenn du wiedergewählt wirst, meinst du eröffnest das VfB-Museum?
Es wäre schön, ja. Also ich will es jetzt nicht versprechen, weil verspreche nur Dinge, die ich dann auch wirklich halten kann. Aber ich glaube, ja, es wird nicht mehr 10 Jahre dauern.
Und das ist schon mal schön.
Ich finde es auch spannend, weil ich glaube, jeder der 8, die hier standen, alle sind für ein VfB-Museum. Wir sind dafür. Wenn du das bei der MV irgendwie vorbringst, kriegst du wahrscheinlich nordkoreanische Verhältnisse und 99,9% stimmen dafür. Insofern ist das, glaube ich, ein Projekt, auf das sich auch alle einigen können einfach, ja, ne, dass wir das wollen und brauchen.
Aber ihr wollt auch einen festen Ort dafür? Ihr wollt keine Wanderausstellungen?
Genau. Wanderausstellungen, gut, du sagst
zusätzlich vielleicht.
Also noch. Es wird jetzt so sein, der VfB, wir haben ja mit der VfB im Ländle angefangen, den VfB nahbar, erlebbar zu machen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber im Sommer startet der nächste. Eine neue Aktion, die einfach auch darauf einzahlt, den VfB noch mehr greifbar zu machen, noch mehr erlebbar zu machen. Und dann gibt es verschiedene Ideen. Du musst ja nicht nur den VfB an einem Ort verankern, aber das kann ja der Start oder der Endpunkt sein. Und der Weg dahin kann ja auch mit VfB-Erlebnissen gefüllt und geschmückt sein, sei es Erlebnispoints oder
das Kneipen. So spannend. Ich würde so gerne wissen, was ihr vorhabt.
Ja, und
Schnitzeljagd durch Baden-Württemberg. Ja.
Und ich glaube, das würde uns allen gut tun und das ist wichtig und das ist, glaube ich, auch das, was die Mitgliedschaft sich wünscht, also ein Großteil davon. Und ich glaube, in den letzten 2 Jahren wurde der VfB sehr kommerziell wahrgenommen, teilweise. Aber jetzt haben wir auch die Chance und die Gelegenheit und auch, glaube ich, meiner Meinung nach die Anforderung, dass wir wieder auf das Pferd Tradition setzen und den VfB auch in die Richtung dann weiter stärken und ausbauen. Und deswegen glaube ich, im Hintergrund wird da schon sehr viel geschehen, sodass es auch in den nächsten Jahren realisiert wird.
Cool. Mhm.
Ich habe dir die These gestellt, dass der e.V. dringend einen hauptamtlichen Geschäftsführer benötigt und du hast relativ schnell gesagt, nee, braucht er nicht. Hat mich ein Stück weit erstaunt, weil du ja mit Dietmar Allgeier so ein Stück weit als Team auftrittst und die Idee von ihm eingebracht wurde. Deswegen war ich jetzt ein Stück weit erstaunt, dass du sagst, nö, muss nicht sein.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er so gemeint hat, dass es tatsächlich so sein muss. Vielmehr geht es darum, die Prozesse und Strukturen im e.V. zu betrachten. Ja, und wie ich vorher gesagt habe, die gesamte Strategie, die wir anstreben sollten, die muss auch beinhalten, wer macht was im e.V., wer ist für was verantwortlich und welche Kapazitäten brauchen wir dafür. Und ich glaube nicht, dass wir zwingend einen Geschäftsführer brauchen, sondern du musst wissen, wer ist der Kopf vom Team und wer arbeitet was aus oder wer übernimmt welche Verantwortung, wer trägt welche Verantwortung. Und dann ist es halt die Frage, brauchen wir, wie wir es momentan haben, 3 Personen, die hauptamtlich da beschäftigt sind oder brauchen wir jemand Viertes? Reicht das aus? Aber die Frage muss ich stellen. Aber ich glaube oder bin nicht der Meinung, dass wir einen festen hauptamtlichen Geschäftsführer brauchen.
Also, aber du sagst, ihr braucht einfach mehr Manpower, weil so wie ich das jetzt mit aus den Gesprächen auch hier gehört habe, sind alle, die hauptamtlich für ein e.V. Angestellt sind, mit dem Tagesgeschäft beschäftigt und niemand hat Kapazitäten, um mal in die Zukunft zu denken und irgendwelche Projekte zu denken und zu planen.
Wenn du schaust, dass wir alles so anstoßen wollen, wo du die Abteilungen hinentwickeln kannst, was du auch außerhalb der Abteilung für Projekte hast, dann kommt viel auf den e.V. zu. Und momentan macht jeder alles so ein bisschen. Ne? Da kommt Tagesgeschäft rein, da kommt die Anfrage, das. Und keiner ist so richtig verantwortlich dafür, beziehungsweise nicht verantwortlich, aber es ist noch nicht ganz organisiert und strukturiert. Und ich glaube, wenn du da eine saubere Organisation reinbringst und eine Prozessdefinition, dann läuft das schon mal deutlich effizienter ab. Du bist schneller und dann muss man immer noch bewerten, braucht man vielleicht noch jemanden zusätzlich. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, starten wir mit 3 Präsidiumsmitgliedern, mit dem Team, das wir haben, gleisen alles auf und dann gucken wir, ob noch jemand zusätzlich benötigt wird.
Wenn du jetzt mal deine Erfahrung mit einfließen lässt in das, was du jetzt in den letzten 7 Monaten erlebt hast, was würdest du denn vom Bauchgefühl her sagen, wie viele Menschen bräuchte der e.V. hauptamtlich in Lohn und Brot? Also wenn man hat ja ein Gefühl, okay, hier fehlen irgendwie Leute, um Projekte anzuschieben, wie Sebastian ausgeführt hat. Also kann man das quantifizieren, wie viele Leute ihr eigentlich bräuchtet, um den e.V. professioneller zu machen?
Nee, würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, weil das kommt immer drauf an, in dem Zusammenspiel mit der AG. Mhm. Weil die AG hat 450 Mitarbeiter, ist super aufgestellt in sehr vielen Bereichen und wir haben einen Grundlagenvertrag, dass wir Leistungen in Anspruch nehmen können. Und auch das muss klar kommuniziert sein, beziehungsweise transferiert werden, sodass die AG uns da auch unterstützen kann und wird, wie es auch vorgesehen ist. Und ich glaube, die AG, die hat da auch sehr viele findige Ideen und super Manpower, die uns da unterstützen kann, sodass wir da jetzt nicht unbedingt sagen, wir brauchen jetzt 10 Personen mehr. Also
verstehe,
das okay. Sehe ich nicht so.
Was ich auch noch interessant fand, wenn wir schon dabei sind, was so für Entscheidungen anstehen, hybride Mitgliederversammlung. Wir werden bei der Mitgliederversammlung, die jetzt im März ansteht, erstmal wieder darüber abstimmen, wer zukünftig darüber entscheiden darf, ob es eine hybride Mitgliederversammlung geben darf oder nicht. Jetzt hast du gesagt, bei unserer These, du bist mehr oder weniger gegen eine hybride Mitgliederversammlung. Bezieht sich das jetzt nur auf die Abstimmungsmöglichkeit? Würdest du zum Beispiel sagen, ja, wir können die Mitgliederversammlung streamen für Mitglieder, die nicht vor Ort sein können, die dürfen zwar nicht abstimmen, aber die können sie sich zumindest angucken? Oder würdest du sagen, Mitgliederversammlung bedeutet, ich muss an Punkt X zu Zeit Y sein, um teilnehmen zu können?
Also die Entscheidung, wie du sagst, würde ich gerne den Mitgliedern auch überlassen, weil das ist nicht eine Aufgabe und ein Entscheidungsfeld von dem Interimspräsidium oder generell von dem Präsidium, nur weil wir das Kraft des Amtes können, weil das muss ein demokratischer Prozess sein. Und dann obliegt es denjenigen, wie es dann aussieht oder was sie dann sich wünschen. Aber ich persönlich sage, wir sollten auch einmal im Jahr die Möglichkeit haben, an einen Ort zu kommen, wo wir als Mitglieder uns austauschen können. Ich finde es schwierig zu sagen, du kannst auch extern abstimmen beziehungsweise Wortmeldungen zulassen, gerade hinsichtlich Aussprache. Aber wenn es dann letztlich so gewünscht ist und alle das so haben wollen, dann sage ich in der heutigen Zeit, technisch ist es sicherlich möglich und machbar. Aber die Entscheidung würde ich gern den Mitgliedern in die Hände legen wollen.
Und wie ist deine persönliche Position dazu? Also wenn du jetzt abstimmen müsstest, oder du wirst ja auch abstimmen müssen am 22. März.
Also ich bin da noch oldschool unterwegs, sage ich mal, gerade was das angeht, hinsichtlich Aussprache vor Ort, Vereinsleben, da hat jeder, aber ich verstehe natürlich auch, dass ich habe einen Freund, der wohnt in Miami, der kann nicht zur Mitgliederversammlung kommen, würde aber gerne auch die mitverfolgen. Andere Personen sind gehandicapt, vielleicht können sie auch nicht, die verstehe ich genauso. Wenn du dann sagst, die haben die Möglichkeit über den Stream, haben sie auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Aber zum Abstimmen, zum sich austauschen, finde ich persönlich vor Ort immer die...
Kann man die Mitgliederversammlung deiner Meinung nach noch dahingehend optimieren, dass sie vielleicht auch interessanter wird für Mitglieder? Dass man sich eher so einen Nachmittag, meistens ist es ja ein ganzer Tag, antut, um dorthin zu kommen? Weil das ist ja eine Kritik, die kriegst du mit Sicherheit auch mit. Uns wird das jedenfalls oft gespiegelt, dass viele sagen, ich möchte mich einfach keine 8 Stunden lang dahinsetzen für mich 3 bis 4 relevante Entscheidungen, kann ja jeder individuell für sich betrachten. Also könnte man die ganze Geschichte noch ein bisschen verschlanken?
sind ja jetzt zwei Fragen, ne?
Ja, genau. Weil
interessant finde ich die schon, die Mitgliederversammlung, wenn ich mal an die letzte denke, die war ja super spannend und interessant. Und an die kommende glaube ich auch, dass die interessant ist.
Zweifellos, ja. Aber ich erinnere mich da gerne an 2023 zurück, die zwar ereignisreich war im Nachgang, aber es war schon sehr heftig, ja, bei 35 Grad.
Es ist auch das Ziel, die zu verschlanken. Ja. Ja. Wir wollen auch nicht, dass Mitglieder 8 Stunden in, na, je nachdem wann die stattfindet, in der Halle sitzen müssen. Das ist einfach zu lang. Und da wird auch die Satzungskommission ihren Teil dazu beitragen. Wir haben da Ideen oder wir wollen schauen, dass wir die auf jeden Fall runterbringen auf 4 bis 5 Stunden. Und das muss das Ziel sein, weil alles andere ist einfach viel zu lang.
Jetzt hättet ihr ja, also Dietmar Allgeier und du, ihr hättet ja die Möglichkeit gehabt, jetzt zur nächsten MV auch in hybrider Form einzuladen. Aber das war bei euch im Präsidium dann gar kein Thema. Also ihr hofft auch quasi darauf, dass die Entscheidung zurückgegeben wird an die Mitgliederversammlung, weil ihr es schlichtweg nicht entscheiden wollt für 130.000 Menschen.
Es geht nicht ums Wollen. Wir sehen es nicht in unserem Verantwortungsbereich. Also klar könnten wir das, aber das wäre nicht richtig, wenn das ein Interimspräsident und ein gewähltes Präsidiumsmitglied für 7 Monate in der Zeit entscheiden, was ein sehr, sehr sensibles Thema ist, wo wir sagen, das muss demokratisch auf der Mitgliederversammlung entschieden werden und nicht nur durch das Präsidium.
Jetzt ganz hypothetisch, wenn der Satzungsänderungsantrag nicht durchgeht und die Entscheidung bleibt dadurch beim Präsidium. Und du wirst wiedergewählt, der Dietmar wird wiedergewählt, plus noch jemand, dann würdet ihr am Status oder aus deiner Sicht am Status quo aber trotzdem nichts verändern wollen. Stand jetzt.
Genau, ja, Stand jetzt würden wir nichts verändern wollen. Ja.
Deine These, Sebastian, du bist schon wieder dran.
Genau, wir haben ja noch gesprochen über die Zusammensetzung der Aufsichtsratmitglieder, die vom e.V. berufen werden. Also wir gehen ja mal davon aus, dass die Präsidiumsmitglieder wieder alle im Aufsichtsrat sitzen, aber darüber hinaus werden ja auch noch Menschen berufen, die dann für den e.V. im Aufsichtsrat sitzen. Und in der Vergangenheit war das ja für uns Mitglieder so eine Art Blackbox. Da kommt eine Pressemeldung, dann heißt der VfB entsendet XY in den Aufsichtsrat und man denkt sich, okay oder auch nicht okay. Und du hast gesagt, das sollten wir auch irgendwie anders handhaben. Hast du da schon konkrete Pläne, wie man das besser machen könnte oder transparenter machen könnte? Ich glaube, Transparenz ist immer das Thema eigentlich.
Also zum einen, sage ich, müssen wir ja mal auch wieder die numerische Mehrheit des EVs im Aufsichtsrat abbilden, indem wir die 2 Sitze, die noch frei sind, auffüllen. Und wie wir die auffüllen, und da gebe ich dir zu 100% recht, da muss klar ein Prozess aufgesetzt sein. Sprich, du musst Anforderungsprofile erstellen. Was wollen wir denn im Aufsichtsrat durch den EV abbilden? Wollen wir Wirtschaftskompetenz? Wollen wir Sportkompetenz? Wollen wir Fan-Vertreter? Und zu dieser jeweiligen Kompetenz musst du dann die Definition darunter schreiben, ja. Bei Sport, ich weiß zum Beispiel, wie alt muss er sein, muss er eine Verbindung haben, wie viele Spiele muss er für den VfB gemacht haben, internationale Erfahrung etc. Ja. Und dann kommt da automatisch ein Kandidatenkreis in Frage und dann sage ich, könnte zum Beispiel aussehen, dass du dann den Auswahlprozess nicht alleine durch das Präsidium vornimmst, sondern durch vielleicht auch weitere gewählte Gremienvertreter.
Also ein neues Gremium?
Nee, nicht ein neues Gremium. Du kannst die 2 Vorsitzenden vom Wahlausschuss, die 2 Vorsitzenden vom Vereinsbeirat, du kannst vielleicht noch Abteilungsleiter dazu nehmen. Einfach die Mitgliedschaft auch gewählt haben und legitimiert sind, so einen Auswahlprozess mit zu begleiten. Das ist eine Idee.
Ja,
aber einfach, dass du nachvollziehen kannst, was waren die Kriterien, anhand welcher Kriterien wurde entschieden und wer hat entschieden und warum. Und nicht einfach, ja, wie du sagst, Pressemitteilung, Person XY sitzt jetzt mal Aufsichtsrat.
Das heißt, du qualifizierst quasi die Aufsichtsratsplätze erstmal durch ein Anforderungsprofil und sagst, okay, hier brauchen wir Sportkompetenz, und dieses Profil ist öffentlich und dann können die Mitglieder das auch ein Stück weit nachvollziehen, wer da gesucht wird. Und wenn es dann halt jemand ist, der gar nicht aufs Profil passt, dann weiß man, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen und ob das dann die perfekte Person ist, kann man drüber streiten. Aber klar, wenn es jetzt irgendwie jemand mit Sportkompetenz sein soll, dann wird man auf die Position keinen ehemaligen Politiker zum Beispiel schicken können.
Genau so ist es. Ja.
Siehst du denn Bedarf für einen Fanvertreter im Aufsichtsrat?
Ja.
Also, dass da was sozusagen zusätzlich geschaffen wird, was wir aktuell nicht haben?
Was heißt zusätzlich? Ich meine, wir haben ja noch 2 Plätze, die frei sind.
Genau, ich meine das jetzt nicht, dass man einen weiteren Platz dazu nimmt, genau, sondern dass man einen besetzt durch einen Fanvertreter, ja, der dann auch bestimmt werden könnte durch zum Beispiel 2 Leuten vom Wahlausschuss, oder würdest du es über die Mitgliederversammlung in irgendeiner Art und Weise entscheiden lassen?
Das müssen wir dann nochmal im Detail besprechen, wie der Prozess aussieht. Aber ich sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit, jemanden zu haben, der wirklich auch die Faninteressen oder sehr fannah ist.
Findest du denn, dass wir grundsätzlich im Aufsichtsrat so mit der Quantität eigentlich gut unterwegs sind, oder glaubst du, wir brauchen mehr Plätze im Aufsichtsrat beziehungsweise weniger? Weil du hast ja ein gewisses Ungleichgewicht dahingehend, dass der Aufsichtsrat das 75+1 Modell nicht abdeckt. Ja, klar, die Mehrheiten haben wir schon formal durch die berufenen, vom e.V. berufenen Aufsichtsratsmitglieder, aber es ist halt nicht in der Quantität, wie man es eigentlich abbilden sollte, wenn man 75+1 im Hinterkopf behält. Ja. Deswegen könnte man ja sagen, man nimmt einen Platz dazu oder zwei, dann mehr e.V.-Vertreter sozusagen im Aufsichtsrat.
Deswegen, wir dürfen ja 12 Plätze haben, es sind bei 10 und dann wären wir ja bei 12-4.
Ja.
Und so würde ich das auch anstreben wollen.
Mhm, verstehe. Gut, dann komme ich schon zu meiner nächsten These, und ich fand noch ganz interessant, es geht um die Amtszeitbegrenzung für Gremienmitglieder, beziehungsweise wird es auf Legislaturen runterbrechen, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Legislaturen beim VfB bekommt und dann ist man halt einfach raus. Zum Beispiel 2. Würde bedeuten, wenn du jetzt wiedergewählt wirst, kannst du noch 5 Jahre mitmachen, oder ich weiß gar nicht, da müsste man dann schon wieder gucken, wie das ist, wenn man
zählt die dann die kurze?
Das ist die Frage, da müsste man dann ausarbeiten. Lass uns ein anderes Fallbeispiel nehmen. Wenn jetzt einer neu reingewählt wird, hätte der praktisch 9 Jahre Zeit, hier zu bleiben. Du sagst aber, du würdest das nicht begrenzen, du würdest das sozusagen open-end lassen und die Mitglieder können letzten Endes dann immer wieder neu entscheiden, ob derjenige der Richtige ist oder nicht.
So würde ich sagen, ist doch schade, wenn du jemanden hast, der wirklich kompetent ist, der das 25 Jahre macht, dann kann ja die Mitgliedschaft dann auch vielleicht Gefallen daran haben und sagen, nee, er soll nochmal eine dritte Amtszeit bekommen.
Ich finde, mein Ansatzpunkt, warum das für mich interessant sein könnte, ist zu begrenzen. Wir haben es 2021 erlebt, dass es durchaus auch Menschen gab im Präsidium, die sich oder für das Präsidium beziehungsweise für das Präsidentenamt interessiert haben, sich aber gedacht haben, Mensch, gegen den Vogt habe ich ja eh keine Chance. Damals waren seine Zustimmungswerte natürlich deutlich besser. Er hatte die Kurve hinter sich. Er hatte, glaube ich, auch große Teile der Ultras hinter sich. Und das macht es halt dann auch schwer, gegen ihn zu kandidieren. Und wenn du natürlich einen erfolgreichen und auch beliebten Präsidenten hast, wird es natürlich für jeden Herausforderer schwer. Der hat ein Stück weit den Amtsbonus. Der kann sich auch ein bisschen auf die Vereinskanäle verlassen, dass sie ihn mehr pushen. Also das kann man schon so sehen. Und dann könnte man halt eben sagen, okay, so kriegst du dann wieder frischen Wind rein, neue Leute. Und wir haben es bei dir gesehen, wie wichtig das sein kann, dass einfach mal jemand kommt, den wir hier noch nie in diesem Umfeld groß wahrgenommen haben, jedenfalls in der Vereinspolitik, der einfach mal neue Sichtweisen mit reinbringt, jung ist, dynamisch ist, nicht irgendwie seit Jahren kandidieren muss und Türklinken putzen muss und bei Fanclubs vorsprechen muss, sondern einfach da ist und übernimmt. Das ist praktisch meine Idee dahinter, wenn man sagt, man begrenzt die Legislaturen auf maximal 2. Ich bin aber natürlich auch damit fein, wenn es Open-End geht, aber...
Du, ich kann deinen Ansatz genauso verstehen. Also, ja, da hat alles für und wider, aber auf der anderen Seite kann man ja natürlich auch sagen, wenn jemand... Ich weiß nicht, ob du unbedingt jemand den Amtsbonus zusprechen musst, weil er jetzt im Amt ist. Wenn jemand anders sich gut präsentiert, gute Thesen hat und auch einen vernünftigen Eindruck macht, dann glaube ich, ist die Mitgliedschaft vielleicht auch bereit, denjenigen dann zu wählen. Also
die Sichtbarkeit ist ein Thema. Also es ist natürlich schwieriger für einen Herausforderer, denselben Raum einnehmen zu können wie der Präsident. Das ist so, also das ist normal.
Ja, das ist richtig.
Ja. Du hast ja keine 50-50-Verteilung und das ist auch okay, die Leute wissen das ja, die sich darauf bewerben. Nee, aber grundsätzlich wurde meine Frage, meine These hiermit nachdrücklich beantwortet.
Sebastian, weil wir auch schon festgehalten haben, dass so in seltenen Fällen die Funktionäre 9 Jahre schaffen. Also
das muss man dazu sagen. Also vielleicht sollte man eine Periodenpflicht einführen.
Die allererste These war, auf die wir uns ja, glaube ich, auch alle einigen können, dass der EV-Präsident auch immer gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende ist. Aber glaubst du, nachdem das mal jetzt eine Zeit lang nicht mehr der Fall war, dass man das irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise stärker fixieren muss als durch dieses Ausgliederungsversprechen? Oder glaubst du, das war jetzt eine kurze Episode und in Zukunft wird das schon wieder der Fall sein?
Also beides ja. Ich glaube, das war eine kurzfristige Episode, weil in Zukunft, glaube ich, wird es keine Diskussion geben, wenn du einen kompetenten Präsidenten hast, der das Aufsichtsratmandat auch ausführen kann, dass der dann auch Präsident bleibt und ist. Aber du kannst es natürlich auch noch verschärfen. Du kannst es nicht in die Satzung reinschreiben oder in die Geschäftsordnung der AG, aber du kannst es mit einer Soll-Formulierung vielleicht verankern, um da ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das jetzt eine kurzfristige oder einmalige Periode war.
Ich halte ja diese Sollformulierungen an sich für schön, ja. Und ist halt ein sehr symbolischer Akt. Noch viel wichtiger würde ich es halt finden, dass man die geeigneten EV-Vertreter in den Aufsichtsrat bringt, um dann da sozusagen diese Interessen zu verteidigen, die wir ja haben. Ich habe noch eine zweite Frage zu diesem Thema, und zwar, konntest du es denn mit dem Wissen, was du dir jetzt verschaffen konntest, nachvollziehen, dass man Klaus Vogt damals als Aufsichtsratsvorsitzenden abberufen hat?
Gut, ich war nicht dabei, was da abging, wie die Sitzungen abliefen.
Aber du wirst ja mal gefragt haben.
Ich habe mal nachgefragt. Für mich war es ein bisschen verwunderlich, weil für mich ist es jetzt nicht so dramatisch. Die Sitzungen laufen wirklich sehr strukturiert und organisiert ab. Und ich weiß es nicht, wie es in der Vergangenheit, aber da muss es vielleicht nicht ganz so abgelaufen sein. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es bei manchen, die anderes gewohnt sind, auch zu Unmut führt und gesagt hat, das kannst du eigentlich nicht machen. Aber
also du würdest schon dafür plädieren, dass wir Mitglieder bei der Wahl eines Präsidenten auch das im Hinterkopf behaben müssen, dass er auch als Aufsichtsratsvorsitzender am Ende geeignet ist.
Würde ich schon sagen. Du musst den wir wählen, der muss das Amt in Gänze ausführen können. Mhm. Und da gehört Präsident sein in vollem Umfang dazu. AG vertreten und EV. Und das ist ja klar, du.
Eine These muss ich noch schnell unterbringen, Sebastian. Ich weiß, die Zeit läuft, aber das ist mir noch wichtig. Ja. Und zwar, Pyrotechnik gehört zur Fankultur. Das ist natürlich für unsere Kurve total wichtig. Es gibt auch viele Menschen, die können damit gar nichts anfangen. Es gibt Menschen, die vielleicht natürlich Gesundheitsbeeinträchtigungen haben, durch den Rauch gestört werden etc. Du hast eine klare Position, das gehört dazu. Könntest du es dir vorstellen, dich in deiner Rolle als Präsidiumsmitglied vielleicht auch dafür einzusetzen, Pyrotechnik zu legalisieren, im Sinne von, es gibt Räume in Stadien, wo das Abbrennen von Pyrotechnik möglich ist, ja? Oder sagst
kontrolliert du, möglich ist und Pyrotechnik vielleicht die Hand nicht verlässt, etc.
Weil, was ja bei uns in der Regel auch der Fall ist. Es gab jetzt diesen einen Moment gegen Bergamo, wo eine Schutzkappe geflogen ist. Vielleicht hast du da noch mehr Informationen, das ist das, was wir halt mitbekommen haben, aber gehört ja ein Stück weit dazu. Es sollte nichts die Hand verlassen.
So, und wenn es dann legalisiert ist und das organisiert und kontrolliert ist, dann finde ich, auch gestern Abend, wenn man es, also gestern Abend war das Spiel gegen Bayern, ist natürlich ein mega Stimmungsbild, ist das eine Sache, die, sage ich mal, für die Fankultur spricht und optisch natürlich auch was hergibt.
Absolut, also ich finde es immer schön, muss ich sagen. Und ich habe es natürlich am liebsten, wenn es in der Hand bleibt, weil sonst sieht es ja auch nicht so schön aus, also muss man dazu sagen. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Wenn du gewählt wirst, ja, ist ja auch die Zusammensetzung des Präsidiums entscheidend dafür, welche deiner Pläne am Ende umsetzbar sind und welche eher nicht. Deshalb steige ich mal mit der Frage ein, wie sehe denn dein Wunschpräsidium aus? Beziehungsweise mit wem glaubst du, könntest du am besten zusammenarbeiten?
Gut, ich beantworte dir natürlich die Frage. Es ist jetzt ein bisschen unfair gegenüber denjenigen, die ich nicht so gut kenne. Also kennen namentlich oder persönlich tue ich jetzt natürlich alle, seit ich beim VfB bin. Aber so richtig zusammengearbeitet habe ich natürlich nur mit zwei Personen. Und die würde ich jetzt auch nicht nennen, wenn ich mir nicht vorstellen könne, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist zum einen als Präsident der Dietmar, weil ich ihn jetzt in den letzten 7 Monaten sehr intensiv kennengelernt habe. Und ich weiß, wie er tickt und was er im Schilde führt, beziehungsweise welche Intentionen er verfolgt. Und er macht es tatsächlich ausschließlich für den Verein. Und die Zusammenarbeit mit ihm und der Umgang, das funktioniert hervorragend. Und zum anderen habe ich die Bernadette nicht ganz so intensiv, weil den Dietmar habe ich fast jeden Tag am Telefon oder wir schreiben, die Bernadette über den Vereinsbeirat kennenlernen dürfen und weiß auch, dass sie das Herz am richtigen Fleck trägt und den Verein absolut im Mittelpunkt sieht und auch eine sehr vernünftige, strukturierte Herangehensweise hat. Und von dem her würde ich das als mein Wunschpräsidium bezeichnen, weil, was natürlich auch dazu kommt, erstens, wir kennen uns, wir wissen, dass wir funktionieren und wir können auch gleich am 23. März loslegen, weil wir den Verein kennen, wir kennen die Gremien und können direkt ins Doing übergehen. Deswegen das, wobei ich den anderen natürlich nicht unrecht tun mag, weil ich kenne sie nur vom Smalltalk, Hallo sagen und alle sind super nett.
Verstehe ich.
Aber ich finde es ja schön, dass du sagst, ich kenne zwei und mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten. Nicht, ich kenne zwei, mit denen auf keinen Fall.
Stimmt, also, so war es auch schon. Mal. Das gab es auch schon mal. Absolut richtig. Ja, was glaubst du denn, sollte Dietmar jetzt im Worst Case nicht zum Präsidenten gewählt werden, siehst du dann deine Chancen eher schrumpfen oder wachsen? Weil wir haben ja dieses Jahr die Konstellation, dass wir zuerst den Präsidenten wählen. Und wir haben ja hier schon mit einigen Kandidaten darüber gesprochen, ob es sogar Sinn machen würde, eine Koalition sozusagen zu bilden, ja, die man dann praktisch als Team zusammenwählt. Und wie siehst du es, wie schätzt du das ein? Kann sich das auch auf deine Kandidatur am Ende auswirken?
Kann natürlich sein, wobei ich meine, du wählst ja dann auch die Präsidiumsmitglieder im Einzelnen und ich bin jetzt jemand, der, ich hoffe, das wird man so wahrnehmen und nach außen hin auch so registrieren, dass ich mich auf die unterschiedlichsten Art und Weisen von Menschen einlassen kann. Also ich glaube, ich habe eine empathische Art und kann mich auf Personen einlassen. Und ich glaube auch, dass ich mit anderen Personen oder mit den beiden, die sonst noch zur Auswahl stehen, genauso gut zurechtkommen würde. Allerdings bräuchten die natürlich ein bisschen länger, um den Verein kennenzulernen in der Tiefe und das Amt. Aber ich denke nicht, dass das meine Chancen dramatisch reduzieren wird.
Jetzt haben wir vorhin schon über Transparenz gesprochen viel und es geht auch darum, den Verein nahbarer zu machen. Das habe ich auch mitgenommen vom dunkelroten Tisch. Das sind natürlich Schlagwörter, die kommen gut an und das hört auch jedes Mitglied gerne. Aber wie willst du das grundsätzlich erreichen? Also welche Maßnahmen helfen dir dabei, den Verein nahbar zu machen und natürlich auch Transparenz herzustellen?
Also Transparenz erstmal, alle relevanten Entscheidungen, die die Mitgliedschaft betreffen oder den Verein, die natürlich auch entsprechend kommunizieren. Warum wurde was wie entschieden? Das ist ganz wichtig, um das nachvollziehbar zu machen und die Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Und das Nahbare ist natürlich, muss unterscheiden zwischen aktiver Mitgliedschaft und passiver Mitgliedschaft. Ich glaube, wir müssen auch abteilungsübergreifend für die Aktiven mehr machen. Mhm. Ja, Formate schaffen, wo sie sich präsentieren können, wo sie in Austausch kommen, wo sie zum Beispiel oder auch gemeinsam trainieren. Das sind alles jetzt Ideen. Einfach wie zum Beispiel beim Season Opening, wo sie zusammen waren, auch gemeinsam mit unseren Mitgliedern in Austausch treten konnten. Oder wir streben ein Sommerfest an dieses Jahr für die Abteilung. Und natürlich auch die passiven Mitglieder, dass du da Formate haben wir ja, Mitgliederversammlung, dunkelroter Tisch und jetzt dieses Pilotprojekt VfB im Ländle. Und wie ich vorher gesagt habe, ich will nicht zu viel verraten, es kommt noch im Sommer kommt noch eine Aktion, wo wir dann auch einfach die Mitgliedschaft noch mehr in den Mittelpunkt rücken und den VfB noch erlebbarer machen. Und zwar nicht nur hier in Stuttgart, sondern über Stuttgart hinaus in den Regionen, wo einfach auch sehr viele unserer Mitglieder sind, die den Brusttraining im Herzen tragen.
Da sind wir uns einig.
Genau. Jetzt haben wir viel über Kommunikation, Transparenz, alle wirklich tolle Begriffe und Themen, aber jetzt mal ganz konkret mal auf die Abteilung runtergebrochen. Wir reden jetzt über Tischtennis, Hockey oder die Garde. Wenn du jetzt in deinem Amt bestätigt wirst, was hätten denn die Abteilungen, die nicht so im Rampenlicht stehen, davon?
Also wie ich vorher gesagt habe, haben wir jetzt mal eine Strategie skizziert. Und da sind die Handlungsfelder 1 bis 8. Das heißt, 1 bis 8 sind die Abteilungen. Und da ist jede Abteilung drin und jede Abteilung wird dann mit uns, also von uns kontaktiert. Wir setzen uns an einen Tisch und beziehungsweise besprechen dann, wo will die Abteilung hin? Die Abteilung muss natürlich ihren Teil dazu beitragen. Wo sehen die sich in 3 bis 5 Jahren? Und was müssen wir dafür tun? Monetärer Art, infrastruktureller Art, personeller Art und was für ein Preisschild steckt, hängt da dahinter? Und es müssen immer realistische Ziele sein. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, okay, Tischtennis möchte in 3 Jahren oder in einem Jahr Bundesliga spielen. Deswegen, wir wollen entwickeln und wenn jemand sagt, er möchte im Breitensport angesiedelt sein und möchte da auch bleiben, dann ist es auch gut, weil Breitensport ist auch wichtig. Aber was können wir trotzdem der Abteilung bieten, um das Setup zu haben, was sie benötigen für ihre saisonale Abwicklung? Und das ist das Wichtige, dass jeder weiß, jede Abteilung ist wichtig. Wir als Präsidium stehen da dahinter und sind für alle Abteilungen da und wir entwickeln gemeinsam praktisch den Fahrplan für die nächsten 5 Jahre.
Aber finde ich schon spannend, dass von euren 15 Handlungsfeldern schon mal 8 den Abteilungen gehört und ich sage, Feld 15 sind alle Abteilungen. Also das spricht ja schon dafür, dass es einen Stellenwert hat. Und ich finde es tatsächlich auch gut, dass ihr erstmal abfragt, was wollen die? Vielleicht sagen die auch, hey, wir sind komplett zufrieden, da müsst ihr wahrscheinlich gar nichts machen. Aber finde ich eine gute Herangehensweise tatsächlich.
Ja, also das ist das Ziel, dass alle mit eingebunden werden. Also die Abteilungen für sich und natürlich darüber hinaus in den anderen Handlungsfeldern ebenfalls, was brauchen wir da, um dann abgleichen zu können, was haben wir an Bedarfe in den Abteilungen, für Mitglieder, für die AG, wo haben wir die Mittelherkünfte, Mittelausgaben und dann passt es zu unserem Plan, können wir uns das auch alles leisten. Also das ist schon wichtig, weil nur wenn wir alle das gemeinsame Verständnis haben, glaube ich, steht auch jeder dahinter und wir erreichen auch die Ziele.
Der Vorteil eines im Amt sich befindenden Gremienmitglieds ist, er hat ganz viele Informationen, die er hier mit einbringen kann und die für uns super interessant sind. Der Nachteil ist allerdings, wir quatschen noch länger mit ihm über genau diese Themenfelder wie mit den anderen und beim Blick auf die Uhr stelle ich fest, wir sind schon am Ende angekommen. Ja, ich kann an der Stelle nur sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier auch eine Stunde zu plaudern, die Themen wirklich von A bis Z durchgegangen bist. Ich hätte mich noch, vielleicht kann ich das noch unterbringen, weil es interessiert mich, nee, ich muss es fragen und dann nehme ich die zusätzliche Zeit, die du jetzt vielleicht bekommst, auf meine Kappe, aber es interessiert mich einfach wahnsinnig. Wir haben darüber gesprochen, was für Ziele und Visionen du hast. Und mir ist in Erinnerung geblieben, beim dunkelroten Tisch sprachst du von deinen Visionen für 2030. Der VfB soll bis dahin wirtschaftlich stabil, sportlich erfolgreich und gesellschaftlich relevant sein. Wahrscheinlich wird es jetzt doch ein bisschen länger, aber ich muss es fragen. Welche Maßnahmen, welche Pläne, welche Werkzeuge bringst du mit ein, um diese Vision wahr werden zu lassen? Lass uns vielleicht mal die Werkzeuge besprechen, weil die Pläne hast du ja schon so ein Stück weit umrissen und Maßnahmen eigentlich auch angedeutet. Aber wie kann man den Verein dahin bringen, dass deine Vision 2030, die ich toll finde, wahr wird?
Und da komme ich wieder zu unserer Strategie, und die wir gemeinsam erarbeiten müssen. Das heißt, wir müssen doch wissen, was wollen die Abteilungen, wo wollen die hin und was kostet uns das? Ja, und was brauchen wir dafür? Und dann müssen wir wissen, was haben wir außerhalb dieser Abteilung sonst noch für Kostenblöcke und für Projekte, die wir realisieren müssen und wollen? Und was haben wir für Einkünfte? Und das ist schon mal das Wichtigste, das Fundament in Einklang zu bringen, sodass wir wissen, wir übernehmen uns nicht, um wirtschaftlich stabil zu sein. Und dann musst du natürlich auch gucken, sportlichen Erfolg kannst du dir bedingt einkaufen. Aber auch da ist es wichtig, dass wir als AG, da spreche ich jetzt vom Fußball, im Aufsichtsrat die Leitplanken so setzen und die Rahmenbedingungen, dass der Vorstand ordentlich handeln kann und immer die wirtschaftliche, finanzielle Seite im Blick ist und der Sport nicht darunter leidet und wir vernünftige, solide Ergebnisse einfahren können. Und gesellschaftlich relevant ist genau das, was wir vorher angesprochen haben, ist diese Formate schaffen, diese Plattformen schaffen, wo sich der VfB präsentieren kann. Wo
das
sich
die mysteriöse Format im Sommer. Ja, auf
jeden Fall. Das kommt im Sommer. Der VfB präsentieren kann, die Mitglieder und die Abteilungen, um einfach das Vereinsleben, das Wir-Gefühl zu stärken. Und das ist wichtig und ich glaube, in den nächsten 5 Jahren können wir uns darauf freuen, dass wir diese Ziele auch erreichen werden.
Jetzt bin ich aber wirklich durch. Ja, ich fand es hervorragend. Ich kann mir vorstellen, dass du noch den ein oder anderen Termin haben wirst bis zum 22. März. Diese Folge wird am 12. veröffentlicht. Gibt es denn zwischen 12. und 22. März noch irgendwelche Veranstaltungen, die du hier droppen willst? Oder gibt es eine Möglichkeit für Mitglieder, mit dir in den Kontakt zu treten? Bis dahin möchtest du noch irgendwas in diese Richtung loswerden?
Gut, öffentliche Veranstaltungen gibt es nicht. Es gibt Veranstaltungen, ja, die sind schon organisiert. Allerdings können Mitglieder, die sich an mich wenden, gerne über die sozialen Netzwerke mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin für alles bereit und stehe für alle Fragen und Antworten natürlich zur Verfügung und würde mich natürlich freuen. Und dann bleibt spannend, was am 22. März gewählt wird oder entschieden wird.
Eine Website gibt es aber nicht zu
finden. Eine Website gibt es von mir nicht.
Nein. Okay, also dann verlinken wir andere Kontaktmöglichkeiten zu dir, damit die Leute mit dir in Kontakt treten können, sollten sie es wollen. Sebastian, ich würde sagen, auch dieses Gespräch haben wir zu einem, ja, ich würde sagen, Happy End gebracht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, keine weiteren Fragen für jetzt halt. Ja.
Absolut. Also, herzlichen Dank. Es war uns eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Viel Glück am 22. März. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch danach nochmal wiedersehen können. Gerne auch hier im Format. Ihr da draußen, denkt bitte daran, auch die anderen Gespräche mit den 4 Präsidiumskandidaten euch anzuhören. Das Ganze gibt's auf unserem Kanal, hier beim VfB, YouTube oder natürlich Spotify, VfB STR und allen anderen Podcatchern. Ja, und dann lasst einen Kommentar da. Drückt den Daumen,
alles, ja.
Nehmt alles mit und wir freuen uns auf den 22. März, wenn hoffentlich viele Mitglieder dabei sind und ihre Stimme abgeben. Für wen auch immer.
Vielen Dank euch beiden, lieber Ricky, lieber Sebastian, danke euch.
Ich danke dir, bis dann, ciao.
Ciao.